Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt ein Mann, der uns etwas zu den Ursprüngen des Christopher Street Days erzählen kann und zu allem, was damit zusammenhängt. Herzlich willkommen, Thomas Spahr.
Danke für die Einladung.
Herr Spahr, Sie sind bislang vor allen Dingen mit Büchern zur Literaturgeschichte hervorgetreten, haben Werkbiografien geschrieben, etwa zum Tagebuch der Anne Frank, zu Paul Celans Todesfuge oder auch zum Zauberberg und haben auch Bücher geschrieben, die so an bestimmten Orten angesiedelt sind, wo es in bestimmten Epochen zu Zusammenballungen von Autorinnen und Autoren gekommen sind, die in dem betreffenden Land gar nicht geboren waren, aber einen ähnlichen Hintergrund hatten, nämlich deutsch-jüdische Autoren in Jerusalem und ungarische Autoren in Berlin. Darüber hinaus verbindet sie biografisch vieles mit Frankreich und mit Israel, wo sie studiert haben, gelehrt haben, geforscht haben. Warum im neuen Buch die USA, warum die Stonewall Riots? Wie kam es dazu?
Wie so oft im Leben war das ein Zufall, weil mich der Beck Verlag gefragt hatte, ob ich das als ein Jubiläumsband machen möchte, über diesen Aufstand in New York zu berichten. Immerhin bin ich den Ortsstudien auf der Spur geblieben, an einem der schönsten, reizvollsten, interessantesten Orte der Welt überhaupt, im Greenwich Village. Und dann habe ich diesen Auftrag angenommen. Aber es war eher ein Auftrag als eine eigene Wahl. Das gehört zu so einem Sachbuch manchmal dazu. Das ist ein interessanter Aspekt, nicht? Was denkt man sich selbst aus? Woran hängt man dann auch? Oder was bekommt man als Anfrage und macht es sich zu eigen?
Ja, das ist lektoratseitig auch das Interessante, sage ich immer, am Sachbuch, dass man quasi selber Ideen entwickeln kann und sich auch überlegen kann, wer könnte zu welchem Thema ein Buch schreiben.
Mit einer literarischen Autorin oder einem Autor könnten Sie so nie umgehen.
Deswegen bin ich Sachbuchlektor.
Ja.
Jetzt habe ich Sie gerade mit Ihrem publizistischen Werk vorgestellt. Ich würde vielleicht noch ergänzen, Sie sind von Haus aus Literaturwissenschaftler und schon lange in der Branche, in der ich mich auch bewege, nämlich in der Verlagsbranche, waren unter anderem Leiter des jüdischen Verlags im Surkamp Verlag, Cheflektor des Siedler Verlags, dann stellvertretender verlegerischer Geschäftsführer im Surkamp Verlag, wo Sie heute als Editor at Large arbeiten. Die Taz sagte neulich sinngemäß oder schrieb besser gesagt neulich sinngemäß über Sie, Sie seien sowas wie die Personifizierung der Surkamp-Kultur. Ihr Buch, über das wir heute reden wollen, Come Out, wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte, ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Und bevor wir uns mit dem Aufstand selbst beschäftigen, greife ich mal auf, wovon Sie gerade geredet haben, das Greenwich Village, nämlich der Ort, wo das alles passiert ist. Was für eine Stadt war dieses New York der späten 1960er Jahre und was war das für eine Gegend, in der die Christopher Street lag? Wie sah die damals aus?
Das ist eine gute und schwierige Frage zugleich. Es ist ein Ort der Freiheit gewesen, so wie wir New York immer mit ästhetischer Vielfalt, Experimentierfreude, künstlerischen Explosionen, Neuerungen verbinden. Und gleichzeitig ist es ein repressiver Ort gewesen. Es war die Kreuzung von ästhetischen Kulturen mit Subkulturen. Und Subkulturen waren, das war die Kneipenkultur, das war der Ort, wo sich Schwule, Lesben, Transgender, die man damals noch anders genannt hatte, getroffen haben, wo sie hingingen, so wie in den Stonewall Pub oder Inn, ein Bier zusammentranken, bis in die Nacht blieben. Aber das wurde durchkreuzt durch ein repressives Klima. Prohibition, also kein Ausschank von alkoholischen Getränken. Die Mafia hat die Kneipen kontrolliert. Es kam immer wieder zu Übergriffen der Polizei auf Bürger, die sich in diesen Kneipen verlustiert hatten. Man hat ihnen dann unziemliches Verhalten vorgeworfen. Also das gesellschaftliche, das repressive Klima schlug zu in einem oder an einem Ort der Freiheit. Und ich glaube, dieses Kreuzungsmoment von Repression und Freiheit, das hat das Greenwich Village bis 1969 ausgezeichnet und weit darüber hinaus.
Und was ist dann damals passiert in dieser Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 in dieser Kneipe Stonewall Inn?
Also in dieser Kneipe waren eine Vielzahl von Leuten und man muss sich das so vorstellen, dass diese Nacht, in dieser Nacht ein Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Und zwar das Fass der Polizeikontrollen, der Belästigung, der unnötigen Razzien in diesen Kneipen. Und so war es auch an diesem Abend, dass zwei Polizistinnen als Lesbierinnen getarnt mit einigen Polizisten, Cops, schon dort saßen im Zivil. Und dann kam die Polizei und nahm die Gäste dieses Lokals in die Zange. Und es formierte sich sowas wie ein plötzlicher Widerstand. Ein Widerstand, der bestand in Münzen, die die gegen diese Polizisten geworfen hatten, Ausrufe, die sie getätigt hatten, eben keine Razzien mehr haben zu wollen, Freiheit zu wollen, I'm gay and I'm proud about it. Also das wurde so ein Slogan. Und insofern war das gar keine Bürgerrechtsbewegung in dem Moment, sondern es war ein Aufstand der Anstößigen, the riot of the indecents, also der wirklich Anstößigen, Ausgeschlossenen, die aufbegehrten, vorzugsweise junge Männer, aber auch einige ältere waren dabei, eine heterogene Gruppe, die hatte sich nicht verabredet, da gab es kein Manifest, da gab es kein Pamphlet, das hatte man nicht ausgetüftelt, sondern das war ein Moment der eruptiven Wut.
Sie schildern die Geschehnisse dieser Nacht ja aus der Perspektive verschiedener Protagonistinnen und Protagonisten. Hatten Sie die Gelegenheit, noch mit Überlebenden aus der Zeit zu sprechen oder wie sind Sie vorgegangen? Was waren Ihre Quellen?
Es gibt das Fails Archive und der damalige Archivar hat mir sehr bereitwillig Materialien zur Verfügung gestellt, aber ich habe noch einige, man muss wirklich sagen, letzte Zeugen kennengelernt, damals ein älterer Herrn. Edmund White gehörte auch dazu. Mit denen konnte ich mich noch unterhalten. Und einer dieser Protagonisten schilderte diesen Moment des Aufstands ganz, ganz auf eine Weise, die sich mir sehr eingeprägt hat. Er hat gesagt, die zerborstenen Glasscheiben in der Christopher Street, das erschien ihm wie Juwelen, die ausgebreitet waren, wie ein Schmuck, der sich die Straße lang erstreckte.
Schön. Es ging schon ein Jahr danach los mit den Pride-Paraden, die an diesen Aufstand erinnert haben. Also da ist das Moment der Traditionsbildung oder der Erinnerung schon da. Und Sie schreiben jetzt, dass Sie Ihr Buch auch als eine Revision des Mythos verstehen, der um Stonewall entstanden ist. Worin besteht denn dieser Mythos und welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig, um sie zu revidieren?
Ich glaube, man darf keine Kausalität vermuten. Also es ist nicht ein Ursprungsmoment, dass der Aufstand der Anstößigen so etwas wäre wie ein Moment, sondern man hat ihn als ein Moment gesetzt. Anders ging es auch nicht. Bei einer so schwachen, angefochtenen, umstrittenen Bewegung wie der Schwulen- und Lesbenbewegung in den 60er Jahren, die sich die 60er Jahre über entwickelt hat in den USA, kann es auch nicht so etwas geben wie, sagen wir mal, ein großes Happening. Darum ist dieser zufällige Moment so etwas wie ein Kristallisationspunkt, um sich zu erinnern. Das ist auch ganz richtig und gut so, aber man sollte die Komplexität des ganzen Geschehens nicht vergessen. Das war mir wichtig dabei. Und man hat mit einer, wie ich finde, traumwandlerischen Sicherheit in den Künsten, in der Fotografie zum Beispiel, erkannt, dass da was drinsteckt. Gwir haben gerade Gelegenheit, im Gropiusbau Bilder von Peter Ujahr zu sehen. Peter Ujahr hat eigentlich die Bilder dieser Nacht gestellt. Also er hat sie dann nachgestellt. Aber das war ein ganz wichtiger Moment für die Begründung von Stonewall als einem Ursprungsmoment. Das ist ein Mythos, aber ein Mythos kann ja auch positive Folgen haben. Man sollte nur immer wissen, dass es ein Mythos ist.
Ja, ich musste, als ich das bei Ihnen gelesen habe, daran denken, dass es in der Geschichtswissenschaft ja diese Kategorien Ereignis und Struktur gibt. Und
Poetik und Hermeneutik, nicht? Ein ganzer Band heißt so, ja.
Richtig. Ja, genau. Es gibt aber auch jüngere Sammelbände zum Thema und oder zumindest einer fällt mir ein. Und dahinter steckt ja eben die Frage, also wer in der Geschichte stärker auf Ereignisse guckt, der weiß denen eine kausale Bedeutung zu für bestimmte Prozesse. Wer stärker auf die Strukturen guckt, der betont eher so das Langfristige, die Entwicklung, die gesellschaftlichen Strukturen eben und sieht in Ereignissen eher sowas, ja, wo sich vielleicht was kristallisiert, wo was sichtbar wird, was aber eigentlich schon untergründig da ist. Würden Sie bei Stonewall auch sagen, es gibt da so eine Struktur oder so einen längerfristigen Prozess, der da sichtbar geworden ist?
Aber das wird man so sehen müssen. Das zeigt sich auch. Es hat immer schon kleinere Proteste gegeben. Es hat Flugschriften gegeben. Es hat Gatherings gegeben. Es hat Zusammenschlüsse gegeben. Vor allem im Westen der USA. Es hat Harvey Milk gegeben später. Es hat, so, wenn Sie wollen, als Gay Capital San Francisco gegeben, eine einzigartige Stadt als schwule Hauptstadt oder lesbische Hauptstadt auch. Bis heute kann man die Spuren davon sehen. Das alles hat sich in den 60er Jahren schon entwickelt und ist aber ein bisschen vergessen worden zugunsten eben dieser einen Nacht. Also insofern würde ich sagen, es ist eine Nacht, in der eine Struktur zu einem Ereignis wurde, sagen wir es so.
Sie organisieren Ihr Buch um vier Jahreszahlen herum. 1969, das Jahr des Aufstandes, das für queere Menschen aber auch noch andere wichtige Daten bereithält. 1979, 1989 und 2015. Was war die Idee hinter dieser Einteilung? Sie sind ja dann auch innerhalb der Kapitel, ist es auch oft so schlaglichtartig, ne?
Ein Kollege, Bernd Klöckener, hat mir mal ein
hervorragender Lektor,
ein wirklich ganz vorzüglicher Lektor, hat immer gesagt, bei einem Sachbuch musst du immer eine Zeittafel machen. Und das habe ich, ich habe in das Buch auch eine Zeittafel aufgenommen, das habe ich sehr verinnerlicht. Und ich habe dann plötzlich entdeckt, da kommt ja, also das sind ja, also 69, 79, 89, immerhin 30 Jahre kann ich in einem Sprung von jeweils 10 Jahren darstellen. Das ist nicht nur willkürlich, das folgt einer chronologischen Logik. Leider erhält sich das nicht. Das wäre mir natürlich viel lieber gewesen, wenn es dann 99 Hamburger Ehe hätte man da nennen können. Und dann nochmal 2009, 2019. Das geht nicht auf, sondern 2015 ist es ein anderes Ereignis. Also fand ich, ich sollte dem eine Chronologie geben, weil die Geschichte, die ich darstelle, eben auch von Daten handelt und weil diese Daten so wichtig sind. Das entscheidende Datum ist 1969 für eine deutsche Betrachtungsweise eben nicht nur im Hinblick auf Stonewall, sondern, und das ist ein purer historischer Zufall, aber es ist auch mehr als ein historischer Zufall, die Große Koalition und noch nicht die sozialliberale Koalition, sich der Novellierung und Liberalisierung des unsäglichen Paragraphen 175 verschrieben hatte und das Time Magazine im Januar schon berichtet hatte über diese anstehende Liberalisierung. In Deutschland hat der Nationalsozialismus nirgends so lange nachgewirkt und so fröhliche und furchtbare Umstände erzeugt wie im Leben von Homosexuellen, und das zeigt zum Beispiel dieser ganz vorzügliche Film Große Freiheit von Sebastian Meiser, auf den ich ja auch in dem Buch eingehe. Und diese Liberalisierung ist ein ganz wichtiges Moment, aber es kommt zusammen mit so Bildern aus Amerika. Das, was heute in Amerika passiert, erleben wir hautnah, zeitnah, fast simultan. Die Bilder werden uns so zugespielt. Das ist damals anders gewesen. Das hat einen langen Weg gebraucht, um über den Atlantik zu uns zu kommen. Und wenn man sich die Berichterstattung in der deutschen Presse anschaut, im Juni, Ende Juni 1969, die war winzig. Aber durch die Organisation, durch die Mythisierung von Stonewall gleich im Herbst 1969 wurde dieses Moment dann umso größer.
Ja, es ist ja so, Ihr Buch geht von den USA aus, kehrt dahin auch immer wieder zurück, aber Deutschland spielt eine große Rolle, die Wechselwirkung mit den USA, beziehungsweise vielleicht ist Wechselwirkung auch falsch. Die Wirkung ist ja eher in einer Richtung, wenn man so will, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und tatsächlich ist die Situation für Homosexuelle in Deutschland und vor allen Dingen für schwule Männer ja besonders bedrückend. Also Sie zitieren den Historiker Hans-Joachim Schöps, der sinngemäß gesagt hat, für die Homosexuellen hat das Dritte Reich nicht aufgehört. Und er meint damit, dass es tatsächlich so war, dass die Leute zum Teil vom KZ ins Gefängnis kamen, 1945, weil ja die Homosexualität nach wie vor strafbar war oder zumindest sexuelle Handlungen. Warum hat es dann in Deutschland trotzdem kein Stonewall gegeben? Denn die Lage war ja, ich habe es gesagt, doch eigentlich noch mal bedrückender als in den USA.
Das ist etwas, was mir eigentlich erst bei der Vergegenwärtigung aufgefallen ist. Es hat ja auch keine spontanen Demonstrationen vor 1969 gegeben. Es hat natürlich in irgendwelchen Räumlichkeiten, Hinterzimmern, hat man sich verknüpft, hat man sich verbunden. Man hatte schwule Lokale, bei denen man klingeln musste, und es gab eine Einlasskontrolle und es gab sicher auch Polizeirazzien. Es gab eine Serie von Prozessen und all dies gab eine hohe Selbstmordrate unter Homosexuellen, aber es gab nicht diese Eruption des Widerstands, und das führe ich auf die obrigkeitliche Gesinnung in Deutschland, der deutschen Männer und Frauen und also auch der lesbischen Frauen und der schwulen Männer zurück. So ist es. Sie haben auch gehorcht.
Also Lenins berühmtes Zitat mit der Bahnsteigkarte, die ganz die Deutschen genau erst lösen, bevor sie einen Bahnhof besetzen.
Und dieser famose Hans-Joachim Schöps hat das ja in Blick auf einen Novellierungsversuch des Paragraph 175 1962 gesagt, ich glaube 1963 hat er diesen Satz gesagt, für die Homosexuellen hat das Dritte Reich noch nicht aufgehört. Das hat er auf sich auch bezogen und beziehen müssen. Er war ein jüdischer Emigrant, er war so etwas wie ein Remigrant, so könnte man das wirklich sagen, ein Remigrant, der zurückgekehrt ist in dieses Land der Täter, in Erlangen einen Lehrstuhl für Religionsgeschichte bekleidet hat, aber Berlin treu geblieben ist, West-Berlin, und der wahrscheinlich die Verfolgung auch in der Hinsicht erlebt hat. Und dieser stockkonservative, hochinteressante Mann macht eine solche Äußerung und bringt es. Das ist das Schlüsselmoment, würde ich sagen. Der Nationalsozialismus in diesem strafrechtlichen Verfolgungswahn hat erst mit Stonewall geendet, 1969, und der Liberalisierung dieses Paragraphen.
Das Irritierende an dieser Geschichte ist, wenn man, finde ich, wenn man daran zurückdenkt, dass vor ein paar Jahren das Buch von Robert Beatty, Das andere Berlin, die Erfindung der Homosexualität, eine deutsche Geschichte 1867 bis 1933, für Furore gesorgt hat, wo er eben etwas zugespitzt die These vertritt, dass die moderne Homosexualität oder das moderne Verständnis von Homosexualität, moderne homosexuelle Identität eine deutsche Erfindung gewesen sei. Und er macht es an ganz verschiedenen Tatbeständen fest. Unter anderem zeigt er, dass zwar die Gesetzgebung im Deutschen Kaiserreich auch repressiv war, aber nicht unbedingt repressiv durchgesetzt wurde, jedenfalls in Berlin nicht. Also, dass es da Freiräume gab. Umso mehr muss man sich ja die Frage stellen, was ist passiert? War es nur der Nationalsozialismus?
Ich glaube, es war nur der Nationalsozialismus. Tilman Krause hat in seiner Besprechung meines Buchs auch nochmal darauf hingewiesen, dass es diese Freiheitsbewegung schon im späten 19. Jahrhundert gegeben hat. Diese Liberalisierungsbestrebungen, all das, was englische, amerikanische Autoren ja auch in die Weimarer Republik gezogen hat. Und die haben dann die Homosexualität, die gelebte Homosexualität in Berlin angestaunt. Das ist irreversibel zerstört worden. Und diese Zerstörung hat so weit gereicht, dass es keine Anknüpfung gegeben hat. Ich sehe sie nicht. Und es gibt ein, wie ich finde, ganz schlagendes Beispiel. Das Institut für Sexualwissenschaft ist eines der ersten Orte, die die Nazis zerstört haben. Die Bücher von Magnus Hirschfeld wurden verbrannt am 10. Mai auf dem Bebelplatz. Und daran sieht man, dass das eine Zäsur war, die bis heute fortwirkt, nicht zurückgenommen ist. Die Max-Planck-Gesellschaft hat es für bis heute für nicht nötig gefunden, an diese Tradition der Erforschung menschlicher Sexualität anzuschließen. Es gibt, hat noch nie ein Max-Planck-Institut für Sexualwissenschaft gegeben. Es hat wenig Veröffentlichungen gegeben. Es hat keine Forschungsprogramme gegeben. Es hat keine Historiker gegeben, die sich diesem Thema verschreiben konnten. Hätten sie es gemacht, hätten sie keinen Lehrstuhl bekommen oder wären als Studenten auch exmatrikuliert worden. All das gehört mit zu dieser Geschichte, nicht nur der Nachwirkung des Nationalsozialismus, sondern des Nicht-Anknüpfen-Wollens an eine Tradition, die es ja in den 20er Jahren gegeben hat. Da hat Beatty schon recht, aber wir leben eben nun leider 100 Jahre später oder leider vielleicht auch zum Glück.
Wir haben gerade die Liberalisierung des Paragraphen 175 im Jahr 1969 angesprochen. Es ist ja, wenn man sich Geschichte anguckt, immer eine ganz zentrale Frage, ob die Rechtsnorm, also die Gesetze, auch der Rechtswirklichkeit entsprechen. Also ob bestimmte Gesetze überhaupt durchgesetzt werden oder ob die im Gesetzbuch stehen, aber in der Praxis der Strafverfolgung nicht so eine große Rolle spielen. Und deswegen war ich überrascht zu lesen. Ich hatte mal gehört, dass es das gab, wusste aber nicht, dass es das so lange gab, dass in Hamburg in öffentlichen Toiletten die Spiegel zum Teil von der anderen Seite einsehbar waren und da Polizisten saßen, um sozusagen Männer beim gleichgeschlechtlichen Sex zu erwischen. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war das wohl bis 1980 so?
Ganz und, genau. Und Kampnagel macht jetzt ein Stück darüber. Bringen Sie in diesen Tagen im April 2026, also mehr als 46 Jahre später heraus.
Und jemand, der damals dann öffentlich darauf aufmerksam gemacht hat, wer in Hamburg gelebt hat, kennt ihn, Corny Littmann, der unter anderem auch Präsident des FC St. Pauli war, hat eben so einen Spiegel zertrümmert. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie lange wurde diese repressive Gesetzgebung tatsächlich durchgesetzt in der Bundesrepublik?
Es ist natürlich, also man wurde nicht mehr ins Gefängnis gesteckt dafür, dass man ein Liebesverhältnis mit einem als Mann mit einem anderen Mann hatte. Man wurde dafür nicht mehr unmittelbar verfolgt, aber es gab eine unterschiedliche Schutzaltersgrenze, also völlig absurde Gesetzesbestimmungen, sodass ein 21-Jähriger sich strafbar machte, wenn er mit einem 20-Jährigen oder 19-Jährigen, weil der nicht volljährig war, eine Liebesbeziehung einging oder auch nur mit einem 18-Jährigen. Also eine absurde Rechtsprechung wurde noch aufrechterhalten.
Frauen mussten, glaube ich, nur 14 sein.
Und Frauen nur 14, da war das Schutzalter geringer. Frauen wurden in Österreich verfolgt. Also die Verfolgungsgeschichte von Frauen ist noch einmal anders. Aber die Verachtungsgeschichte weist natürlich auch da zwischen den Geschlechtern erhebliche Similaritäten auf. Also der Staat hat in der Aufgabe versagt, Rechtssicherheit für eine Minderheit zu schaffen. Das ist eigentlich die Funktion von Gesetzgebung und staatlicher Aufsicht, sondern hat diese Repression noch geschürt. Und im Jahre 1969 gab es vielleicht die Novellierung des Paragraphen, aber da war nicht viel zu jubeln, weil die gesellschaftliche Ächtung fortdauerte. Das ist auch diese berühmte Spiegelgeschichte. Der Titel lautet im Juli 1969, Paragraph 175, der Paragraph fällt, die Ächtung bleibt. Genau das ist es.
Ja, Sie gehen in Ihrem Buch auch auf den Fall Günter Kiesling ein, an den ich mich noch gut erinnern kann, den ich als Schüler noch miterlebt habe, wo also der Verdacht der Homosexualität ausgereicht hat, um einen ranghohen General vorzeitig in Rente zu schicken.
Man muss immer den umgekehrten Fall annehmen. Er hat das ja vehement bestritten. Stellen Sie sich mal vor, es wäre ein homosexueller Mann gewesen. Der Mann wäre sofort verabschiedet worden. Also er musste den Widerstand leisten mit dem Argument, er sei nicht das, was er nicht sein durfte. Mhm. Und er hat das Geheimnis mit in sein Grab genommen.
Sie arbeiten in Ihrem Buch immer wieder die Unterschiede heraus zwischen Deutschland und den USA. Und einer davon ist, wenn ich das richtig wiedergebe, dass in der deutschen homosexuellen Bewegung Lesben und Transgender viel weniger präsent gewesen seien als in den USA. Also sie legen bei ihrer Rekonstruktion von Stonewall ohnehin sehr viel Wert darauf, die Rolle von Frauen und Transgender deutlich zu machen. Warum treten die in Deutschland nicht so stark hervor?
Das müsste man vielleicht die Protagonistinnen jener Zeit fragen, sofern sie darüber dann auch Auskunft geben. Sie haben vielleicht da die Reproduktion einer maskulinen Vorherrschaft noch einmal erleben müssen. Also das wäre eine Hypothese. Aber als älterer weißer Mann sowas zu formulieren, bringt mich schon in den Verdacht, dass ich es affirmiere, was ich eigentlich auch nicht besonders gut finde. Aber das könnte ein Argument sein. Das ist in den USA anders gewesen. Da haben Frauen federführend ihr Anliegen, also feministische Anliegen, hervorgetan, haben sich in ein Getümmel gestürzt, in eine Auseinandersetzung gestürzt.
Ihnen ist in Ihrem Buch grundsätzlich Kunst, Literatur und Film sehr wichtig. Sie sprechen über einzelne Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke und schreiben für das, ich zitiere Sie jetzt, für das Gelingen wie das Verfehlen der Befreiung Homosexueller kam der Literatur eine Schlüsselrolle zu. Man könnte sagen, das Gelingen findet eher in den USA statt und das Verfehlen vielleicht eher in Deutschland. Zumindest sagen Sie, dass es in Deutschland eigentlich die Literatur für die Befreiung von queeren Menschen keine große Rolle gespielt hat, mit wenigen Ausnahmen Horst Bieneck, wobei dessen Tagebuch erst posthum veröffentlicht worden ist.
Im Grunde keine Rolle gespielt. Und Hubert Fichte. Hubert Fichte ist noch ein Sonderfall, weil er natürlich sehr stark an Mystifikationen gearbeitet hat, die auch selbst Mystifikationen waren. Aber immerhin ist er an diese Orte gegangen. Also er ist, weiß ich, in die Reeperbahn gegangen. Er mit der Palette, mit diesem frühen Roman, mit dem Versuch über Pubertät, hat er sich dem Thema Homosexualität gestellt als etwas, was schon mehr ist als ein Thema, nämlich ein Lebensmoment. Und das ist ihm, glaube ich, auf sehr eindrucksvolle Weise gelungen. Aber man muss sagen, dass die Literatur keine Literatur der Befreiung im Sinne von Edmund White oder James Baldwin oder anderen in den USA gewesen ist, die sich anders behauptet haben und die auch anders wahrgenommen worden sind. Schwule Literatur in den USA ist immer Weltliteratur. In Deutschland ist es schwule Literatur.
Ja, da gibt's eine Parallele letzten Endes zur Literatur von Frauen, die ja in Deutschland lange Zeit auch eher so auf das Attribut des Weiblichen reduziert wurde, aber sozusagen nicht als richtige Literatur in dem Sinne, dass da universelle Tatbestände, Weisheiten, Erfahrungen thematisiert werden.
In dem Sinne als Weltliteratur, dass auch Männer Literatur von Frauen lesen und das interessant finden und es sozusagen ein wichtiges Moment in diesem Werk ist, aber nicht etwas, was sozusagen eine Exkludierung, ein Ausschließen und eine Monomanie bedeutet. Das ist was ganz Eigentümliches, was die deutsche Literatur so auszeichnet.
Sie weisen auch darauf hin, dass in Deutschland noch nie ein schwules oder lesbisches Werk die Bestsellerlisten angeführt hat und dass das in anderen Ländern, wie Sie nennen die USA, Sie nennen Spanien, auch Frankreich, glaube ich, anders sei.
Wir würden doch Marcel Proust oder André Gide oder den besagten James Baldwin in den USA oder in Frankreich oder in England niemals als einen, wie soll man das sagen, als schwulen Autor klassifiziert sehen, sondern das würde erzählt. Und man würde sagen, ein wunderbares literarisches Werk.
Mhm. Sie machen.
Ja, Entschuldigung, weil Sie den erwähnt haben, Horst Bieneck, das ist natürlich immer die Frage, das ist eine Frage, die mich beschäftigt hat und auf die ich auch keine Antwort gefunden habe. Warum hat er dieses Werk, dieses Tagebuch, was ich für ein was Monolithisches halte, warum hat er das so ausgeschlossen? Warum hat es so lange gedauert, bis es veröffentlicht worden ist? Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ich kann nur sagen, es ist ein Glück, dass es veröffentlicht wird, weil er natürlich diese Irrungen und Wirrungen zeigt, die ihm widerfahren sind, die er aber auch erzeugt hat.
Ja, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er schwul war. Also er war mir vom Namen her ein Begriff. Ich wusste, das ist halt ein Autor der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit, der eben auch über seine oberschlesische Heimat geschrieben hat. Aber dass er schwul war, hatte ich quasi, bis diese Tagebücher herauskamen, nie gehört. Sie weisen noch auf einen anderen Umstand hin, nämlich dass kaum ein deutscher Schriftsteller, eine deutsche Schriftstellerin, die nicht selbst homosexuell waren, homosexuelle Figuren geschaffen haben. Sie kommen auch auf die Ausnahmen zu sprechen. Und das klingt, als würden Sie das kritisieren. Da war ich insofern ein bisschen überrascht, weil ja unter identitätspolitischen Vorzeichen meistens eher kritisiert wird, wenn Angehörige der Mehrheitsgesellschaften sich Lebenswelten von marginalisierten Gruppen, denen sie selber nicht angehören, anverwandeln, sei es schriftstellerisch, sei es schauspielerisch oder wie auch immer.
Das hängt aber, das eine hängt vielleicht mit dem anderen statt. Vielleicht wäre es, wenn das sozusagen, wenn homosexuelle Romanfiguren so etwas wie selbstverständlich gewesen wären. Und übrigens nicht, also auch in den anderen Künsten, in der Fotografie, in der bildenden Kunst oder auch im Film, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Dieses Identitätspolitische ist ja dieser, wie ich glaube, Irrglaube, dass man usurpiert sein müsste von seiner eigenen Identität, um sie darzustellen und dass niemand anderes tun kann. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass Homosexualität als Motiv der Erforschung, der Darstellung, der Teilhabe alle Menschen angehen sollte und nicht nur eine Gruppe von Homosexuellen. Das ist ein Irrglaube zu glauben, dass nur diejenigen, die es betrifft, das machen könnten. So wie der berühmte oder ein berühmter Erforscher des Judentums, Amos Funkenstein, einmal bei der Frage, ob nur Juden Judaistik betreiben sollten, gesagt hat, ich muss auch kein Dreieck sein, um Mathematik zu studieren.
Ralf König hat früher gesagt, wenn er gefragt wurde, ob er schwul sei, weil er Schwulencomics zeichnet, hat er immer gesagt, naja, Karl May war doch auch kein Indianer. Sie gehen ja, worauf Sie auch eingehen, ist ein Chanson von Charles Aznavour, Comme il dise. Und Aznavour war ja tatsächlich auch nicht schwul, sondern hat sich da hineingefühlt in, ja.
Frankreich hat ihn auch nie für einen Schwulen gehalten und er musste sich auch nicht gegen die Unterstellung wehren. Das Chanson ist von 1972 oder 71 und er sagt, aber in Italien hat man ihm das zum Vorwurf gemacht. In diesem verklemmten Italien war das ein Stein des Anstoßes, aber nicht dort und auch in Deutschland hat er dann wie selbstverständlich mit so einer Schwulenzeitung Him hat er da ein Interview gegeben und gesagt, das ist ihm hat ihm am Herzen gelegen und da hat er vielen Menschen, finde ich, aus der Seele gesungen und das trägt auch zu seinem Ruhm bei.
Wenn es um schwule Geschichte in der Bundesrepublik geht, dann kommt man an Rosa von Braunheims nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Welt, in der er lebt, nicht vorbei. Ein Film, der 1970 zuerst in den dritten Programmen, nicht zufällig in den dritten Programmen, der ARD lief und dessen Titel längst geflügeltes Wort geworden ist, oft variiert wird. Was macht die Bedeutung dieses Films aus, der ja auch dann in den USA diskutiert wurde? Da ging es mal in die Richtung.
Das ist insofern ein ganz wichtiger Film, weil er die Subkultur und das Alltagsleben von schwulen Männern zeigt. Es ist, muss man glaube ich so sagen, darauf fokussiert, das exklusiv schwule Leben zu zeigen. Und dass er den Vorwurf nicht an die Umgebung richtet, die so unheilvoll sich ausgewirkt hat auf dieses Leben von Homosexuellen, sondern auf den Umgang der Homosexuellen mit ihrer Lebenswirklichkeit, mit dem Unrecht, das ihnen widerfährt. Und er, insofern ist das in einem guten Sinne ein Animationsfilm, der sagt so, also jetzt mal hoch, beschwert euch nicht immer, ihr seid selber das Unglück, das ihr beklagt. Und es gibt einen bestimmten Moment bei Stonewall, als der Autor, mir gerade der Name nicht gegenwärtig, ein amerikanischer Autor geht eine Nacht später zum Ort des Geschehens, zum Stonewall Inn und sagt, mein Gott, wie glücklich die alle aussehen. Der Widerstand hat sie verschönt. Und daran habe ich gedacht, das war vielleicht so ein Moment in diesem Film von Rosa von Braunheim, dass er gesagt hat, nehmt euer Schicksal selber in die Hand. Und das war was Unerhörtes. Und das ist so etwas wie das Gründungsmoment einer schwulen und einer lesbischen Bewegung in Deutschland.
Das ist ja so ein Motiv, das in Ihrem Buch auch an mehreren Stellen eine Rolle spielt. Euch wird als Homosexuellen nichts geschenkt. Ihr müsst es euch selber erkämpfen. Die Mehrheitsgesellschaft gibt es euch nicht einfach so.
Ja, das ist aber vielleicht nicht nur etwas exklusiv Deutsches, sondern das ist ein Moment, das mir klar geworden ist durch einen Filmhistoriker, den man in Deutschland leider auch nicht kennt, Vito Russo. The Celluloid Closet hat er geschrieben, also über Darstellung von Homosexualität in Hollywood-Filmen. Und er weist wie en passant darauf hin, dass man in den 40er Jahren den Umstand erlebt hat, dass die Deportationszüge im Osten Europas rollten und die jüdischen Organisationen haben in Hollywood angerufen, haben Aufrufe verfertigt und gesagt, stellt das Schicksal unserer Schwestern und Brüder im anderen Kontinent dar. Die nationalsozialistische Verfilmung muss doch ein Filmstoff sein. Und sie haben sich darum nicht geschert. Es gab in den ganzen 40er Jahren, gibt es keinen Hollywood-Film über den Holocaust. Das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Und da sagt er, es ist sinnlos, andere Leute um etwas zu bitten. Du kriegst das sowieso nicht. Also von daher mach es gleich selbst. Das ist etwas, also das war mir vorher nicht so klar.
Sie zitieren einen Autor, und da habe ich mir jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben, wen, der drei Merkmale von Stonewall nennt. Die Bar als Ort des Miteinanders, die Wut und der Kampf gegen die Unterscheidung von Privatem und Politischem. Nun ist es seit 1968 ein Topos, dass das Private politisch sei. Aber was macht die besondere Bedeutung des Politischen im Privaten für queere Menschen aus?
Das Besondere besteht darin, dass sie über etwas ganz Besonderes reden. Ihre Sexualität oder meine Sexualität ist eigentlich geschützt durch, sagen wir mal, ein Paravent des Intimen, der uns erlaubt, Fantasien zu haben, der uns erlaubt, bestimmten Gelüsten nachzugehen, die vielleicht auch manchmal von der Norm abweichen, ob nun heterosexuell, bisexuell oder homosexuell, das ist mal dahingestellt. Und das müssen Menschen entäußern. Da müssen sie sagen, dass das Private darf nicht privat bleiben, weil es vor den Staatsanwalt kommt und weil es in den Gerichtssaal gelingt, weil es öffentlich gemacht wird. Und das ist schon etwas sehr Schwieriges. Und nach 1969 war der Prozess des Come Out, wie dieses Buch ja auch heißt, ein wohl zentrales Moment, dass man sagt, okay, ich bin eben schwul und das ist gut so. Das ist die berühmte Formel des Berliner Bürgermeisters 2001, Klaus Wowereit gewesen, der kandidiert hat und mit dem Slogan und das ist gut so eine große Mehrheit für sich gewonnen hat. Er hat dieses Come-out, dieses eine Moment hinzugenommen. Das ist die Transformation von etwas zutiefst Individuellem und Schutzbedürftigem. Ich würde immer sagen, das ist schon richtig, dass es ein Arkanum des eigenen um unsere Sexualität gibt, dass man das nach vorne bringen muss, nach draußen.
Die Wochenzeitung Die Zeit hat neulich ein Gespräch geführt mit den Vorsitzenden der beiden Fraktionen der Regierungsparteien im Deutschen Bundestag, Jens Spahn und Matthias Miersch, beide schwul, beide in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Aber nicht miteinander.
Nein, nein. Das wär mal eine überraschende das wär zu Wendung. Viel, ja. Und die beiden verbindet ja politisch wenig, aber beide sind sich einig, dass sie das Wort homosexuell nicht mögen, damit Fremde ein Störgefühl haben. Und Jens Spahn wird darüber hinaus mit den Worten zitiert, ich bin schwul, nicht queer. Und diese terminologischen Fragen spielen in ihrem Buch ja auch eine Rolle. Welche, jetzt mal für Menschen, die sich mit diesen Diskursen nicht so auskennen, welche Implikationen haben diese Begriffe homosexuell, schwul, lesbisch, queer, vielleicht auch gay, weil Jens Spahn ist nicht der einzige schwule Mann, den ich kenne, der sagt, ich bin nicht queer, ich bin schwul.
Das ist, glaube ich, ein Bekenntnis, muss man auch sagen, gutes Recht, eines eher konservativen Mannes, der sagt, ich definiere mich als ein schwuler Mann und ich will ihm mal bona fide unterstellen, dass er weiß, dass er das vor 40 oder 50 Jahren nur angefochten gesagt hätte. Da war das ein vermiedener Begriff. Also die terminologischen Neuerungen sind auch immer ausgefochten und nie selbstverständlich. Der Begriff der Homosexualität, beide Herren finden den zu aseptisch. Ich finde, der hat eine interessante Geschichte. Und wenn man sich nicht homosexuell nennen will, dann kann man ja darauf verzichten, dann nennt man sich eben anders. Schwul war ein furchtbarer Kampfbegriff und in dem besagten Film von Rosa von Braunheim wurde er 90 Mal erwähnt und das hat dazu geführt, dass die Sendeanstalten des deutschen Fernsehens abschalten wollten und diesen Film nicht ausstrahlen wollten. Und queer ist dann eine Neuerung, übrigens eine literarische Erfindung gewesen als Begriff, die einen Moment des Diffusen hervorhebt, des sich nicht eindeutig zuordnen wollen. Das finde ich an diesem Begriff queer ganz interessant. Ich würde einfach terminologische Gedankenfreiheit geben und dann sollen die Leute sich definieren, wie sie wollen. Aber daraus Konzepte zu machen für eine politische Bewegung, das glaube ich nicht. Das ist ein Unterschied zwischen dem Konservativen und dem Fortschrittlichen, wobei die SPD eine unsägliche Tradition auch der Verunglimpfung von Homosexualität leider mit ihrer Geschichte mit sich fügt.
Ja, es gibt da Licht und Schatten. August Bebel, der 1898 im Reichstag den Paragraphen 175 schon abschaffen wollte und ganz dann genau. Helmut Schmidt, jetzt kriege ich die Geschichte.
Kennen sich ja sehr gut aus.
Ich habe ihr Buch gelesen.
Ach so, also bei den Verhandlungen mit den FDP, ja. Die auch sich nicht so richtig damals durchsetzen konnte, vielleicht auch gar nicht wollte, ging es um die Streichung des Paragraphen 175, den es immer noch gab, aber natürlich modifiziert, also Schutzalter, Angleichung. Und da soll Helmut Schmidt gesagt haben, dann können Sie sich eine andere Koalition suchen, wenn sie das durchsetzen wollen. So wurde ein solches, wie soll man sagen, eine politische Bagatelle oder was eigentlich eine Bagatelle sein müsste, zu einer Haupt- und Staatsaktion.
Die meisten Pioniere von Stonewall, das schreiben Sie auch im Buch, sind an AIDS gestorben. Und welche Bedeutung AIDS in den 80er, 90er Jahren hatte, das lässt sich wahrscheinlich kaum vermitteln, wenn man damals die Zeit nicht miterlebt hat. Und das gilt natürlich in erster Linie für die schwule Community. Wie ist es den Schwulen, und es waren ja primär die Schwulen, gelungen, aus diesem Schock als politische Bewegung rauszukommen? Nach meinem subjektiven Eindruck, waren die 90er Jahre in Deutschland ja ganz entscheidend dafür, was jetzt so die Sichtbarkeit und Normalisierung von Homosexualität angeht. Also der schwule beste Freund der weiblichen Protagonistin gehörte ja fest zum Arsenal der Beziehungskomödien, die damals entstanden sind. Haben die AIDS-Aufklärungskampagnen, die es in der Bundesrepublik gegeben hat, haben die zu einer Empathie beigetragen, zu einem Verständnis? Hat das geholfen oder wie hat sich die Community von dem Schock erholen können?
Vielleicht hat sich die Community bis heute nicht von diesem Schock erholt, weil man eigentlich sagen muss, es ist immer noch so etwas wie eine Blombe. Also man hat vielleicht ein traumatisches Geschehen, kollektives Geschehen auch sehr stark verschlossen. Wir haben ja keine umfassende Kulturgeschichte bis heute der Wirkung von AIDS. Sie hat in Frankreich, hat diese Krankheit ja noch anders gewütet und in den USA, wo also ganze Communities halbiert worden sind.
Also die Opferzahlen, die Sie nennen, sind unglaublich, ja.
Also die Infektionszahlen dort sind wirklich unglaublich. Es hat sicher den Umstand der Vereinigung der beiden von West und Ost gegeben. Osteuropa war ein weitgehend verschontes Land, wo man eine Aufklärungskampagne in die neuen Bundesländer tragen konnte. Es hat das, wie ich finde, sehr, sehr segensreiche und humane Wirken von Rita Süssmuth gegeben, eine Ministerin, die sich, obwohl konservativ, auf die Seite der Infizierten geschlagen hat und einfach ein menschliches Plädoyer abgegeben hat und als Programm durchgesetzt hat und immerhin muss man sagen, einen Bundeskanzler, der sie auch hat gewähren lassen, Helmut Kohl. Also das ist ein Moment von, soll ich sagen, da ist der Staat der lange ausgebliebenen Fürsorgepflicht für eine geschundene Minderheit nachgekommen. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Moment. Es gibt andere Assoziationen, die man damit verbinden kann, so wie AIDS in die bildenden Künste hineingewirkt hat, vor allem in den USA. Aber denken Sie auch an den schon von Ihnen erwähnten, nicht genug zu rühmenden Ralf König, wiederum Rosa von Braunheim, der Aufklärungsfilme gedreht hat, also sozusagen eine Selbstmotivation der Community, die eingesetzt hat und die dazu beigetragen hat, dass man diesen, ja, wie soll ich das sagen, dass man einen Weg gefunden hat, mit dieser Krankheit umzugehen. Und dass wir medizinisch auf einem besseren Weg sind, aber auch das war damals noch gar nicht abzusehen. Also es hätte auch anders ausgehen können.
Sie haben gerade gesagt, die Kulturgeschichte von AIDS muss noch geschrieben werden. Was wären spontan so Aspekte, die so eine Kulturgeschichte behandeln müsste?
Wie geht man mit seinem Liebesleben um? Wie gehen Sie mit neuen Begegnungen um, wenn Sie immer Angst haben müssen, dass Sie sich eine tödliche Krankheit einfangen durch die Bekundung der, durch die körperliche Bekundung der Liebe selbst? Das wissen wir ja kaum. Wir wissen das vielleicht von der Geschichte der Tuberkulose. Wie gehen Sie mit den Äußerungen um? Also bekennen Sie sich dazu? Sagen Sie am Arbeitsplatz, ich bin HIV-positiv. Wie gehen Sie mit Krankheitsepisoden um? Wie gehen Sie mit Lazarus-Episoden um? Das hat eine Rolle gespielt, dass plötzlich Medikamente auftauchten 1995, 1996, die sogenannte Drei-Schritt-Therapie, wo Menschen, die schon totgeweiht waren, ins Leben zurückgeholt wurden, medizinisch. Da hat sich herausgestellt, dass der Weg ins Sterben anscheinend doch einfacher ist, als ins Leben zurückzukommen. Das sind alles Beobachtungen, die wir erst noch einholen müssen oder die wir zu einem Teil unseres Denkens und Fühlens machen sollten.
Es gibt in Ihrem Buch einen Aspekt, den ich vermisst habe. Und das hängt wahrscheinlich mit meinen persönlichen Interessen zusammen. Dance-Musik. Die 70er Jahre waren ja das große Jahrzehnt von Disco und danach kam House und Techno und so weiter. Und Menschen, die sich besser auskennen als ich, sagen, das ist alles ohne die schwul-lesbische Subkultur, wäre das alles überhaupt nicht denkbar und ja. Die gewinnt dadurch an Sichtbarkeit. Warum haben Sie darum Schlenker gemacht?
So habe ich gar Turn Around, Look at Me. Also mein Buch soll präsentiert werden in Halle am Vorabend von dem CSD dort. Mhm. Und da hat der Leiter des Literaturhauses gemeint, ja, dann nehmen wir doch die Tanzmusik. Und dann habe ich ihm ein paar Lieder, die ich erwähne, am Anfang genannt. Aber Sie haben recht, ich habe dem jetzt nicht, ich habe dem nicht die gebührende Bedeutung beigemessen. Das muss ich reumütig bekunden. Ich wusste aber nicht, dass Sie so ein eingefleischter Tänzer sind.
Naja, also ich höre die Musik gerne. Ob ich die dann auch immer in Bewegung umsetzen muss, ist eine andere Frage.
Also Sie haben schon recht, dass das Ganze, also auch in Kombination mit dem Film Philadelphia 1993, eine ganze Bewegung, musikalische Bewegung auch gegeben hat. Ja.
Ich habe neulich gelesen, dass es gar nicht so einfach war, einen etablierten Musiker oder eine Musikerin zu finden, die den Soundtrack zu Philadelphia gemacht haben, weil viele damit mit dem Thema AIDS nicht verbunden werden wollten. Und das
war damals ein richtiges Tabuthema. Also im Grunde, das ist jetzt so 33 Jahre her, ganz interessant, aber andere haben da eingewilligt, denn so Washington und so. Also der Umgang damit ist natürlich auch selbstverständlicher geworden, aber immer durch diese Pioniertaten von Einzelnen.
Und einer der vielen Gelegenheiten, wo Bruce Springsteen seinen funktionierenden Kompass gezeigt hat. Ja. Der letzte Abschnitt Ihres Buches vor dem Epilog widmet sich Peter Thiel, dem schwulen amerikanischen Investor und Risikokapitalgeber, von dem man wahrscheinlich sagen kann, dass er gegenwärtig einer der mächtigsten Feinde der Demokratie ist. Warum lassen Sie das Buch mit ihm enden? Wenn man vom Epilog mal absieht.
Ich glaube, der Epilog ist da dann doch schon ganz wichtig, weil ich glaube, die Bedeutung von Peter Thiel erschließt sich jetzt. Die führt schon fast, oder nein, nicht nur fast, sie führt in die Gegenwart heran. Seine berühmte Bekenntnisrede, I'm proud to be American Republican and I'm proud to be gay, das nennt er als letztes, stammt vom Juli 2016. Er unterstützt den amerikanischen Präsidenten. Er ist ein Symbol für den Trumpismus, auch für einen geistigen Trumpismus und sozusagen jemand, der die Illiberalität verficht, während er doch die Liberalität in Anspruch nimmt. Das heißt, dieser Aspekt, der war mir sehr wichtig. Also wenn wir glauben, dass Amerika der Hort der Befreiung ist, so ist das richtig. Aber es ist auch der Hort einer schrecklichen Konversion und Umwandlung dieser Befreiung. Und im Zeitmagazin hätte man Herrn Spahn auch noch andere Fragen stellen können, nämlich nach seiner Freundschaft mit dem amerikanischen Botschafter hier.
Richard Grenell.
Grenell, der, wissen Sie, das ist so eine Form von einem auch ausgelebten Zynismus, eine Freiheit in Anspruch zu nehmen, die andere erfochten haben und gegen die man dann sich wendet. Das gilt jetzt nicht für Jens Spahn, sondern für Peter Thiel. Aber schon die geistige Nähe sollte eigentlich ein Tabu sein.
Ich finde tatsächlich, dass Sie da die Kritik an den Libertären sehr gut auf den Punkt bringen in diesem Abschnitt zu Peter Thiel. Der Epilog meiner Podcast-Folgen besteht darin, dass der Gast ein Sachbuch vorstellt, das ihm selber besonders gut gefallen hat. Welches Buch haben Sie mitgebracht?
Ich habe das Buch Schreiben in finsteren Zeiten von Helmut Kiesel mitgebracht. 1300 Seiten Literaturgeschichte, eine Geschichte der alltäglichen Literatur, eine Geschichte der Immigrationsliteratur, der Literatur, die im Lande geblieben ist, also die dort geschrieben worden ist. Ich halte dieses Buch für Maßstäbe setzend, was Literaturgeschichte sollte, könnte und was er zu leisten imstande ist. Gerade in Zeiten, die sich verfinstern, sollten wir wissen, was in finstersten Zeiten geschrieben worden ist, wie es geschrieben wurde und wie es gelesen wurde. Und ein bestürzender Umstand ist eigentlich, dass Helmut Kiesel feststellt, es ist gar nicht nur im Mainstream ideologische Literatur, sondern die Menschen wollten unterhalten werden, auch zwischen 1933 und 1945. Ein, wie ich finde, bestürzender Befund.
Ja, das Buch ist im C.H. Beck Verlag erschienen, genauso wie das Vorgängerbuch von Helmut Kiesel über die Literatur der Weimarer Republik. Beide, soweit ich mich erinnere, im Feuilleton hochgelobt.
Hochgelobt und Helmut Kiesel, Emeritus in Heidelberg, ein vorzüglicher Literaturhistoriker, kennt die hellen, experimentierfreudigen, ebenso wie die dunklen Episoden der Literaturgeschichte und er führt sie bis fast in die Gegenwart heran.
Herr Spahr, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und für das tolle Buch, aus dem ich viel mitgenommen habe, viele Einsichten. Ich finde, dass ein großer Vorzug des Buches ist, dass es Stonewall eben nicht musealisiert, sondern es in Zusammenhänge rückt, auch zeigt, was es nicht war und ist. Ich finde die ganzen Querverbindungen, die Sie herstellen, auch zwischen den Künsten, zwischen Politik und den Künsten, wahnsinnig faszinierend. Und ich habe sowohl Lektüre-Empfehlungen mitgenommen als auch Empfehlungen zum Anschauen. Und wir haben vorhin über Horst Binek gesprochen. Das ist definitiv auch ein Autor, von dem ich mal was lesen werde.
Schön.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Sehr gern. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.